Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. Es ist Zeit, mit 30 Jahre alten Glaubenssätzen über die Landwirtschaft aufzuräumen. Das fordert Timo Künzle, Autor und Wissenschaftsjournalist aus Wien, in seinem neuen Buch Landverstand. Wir haben mit Timo Künzle gesprochen und sagen herzlich willkommen bei uns im Bäuerinnen-Podcast. Herr Künzle, herzlich willkommen zu unserem Bäuerinnen-Podcast. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und sich ein bisschen Zeit für uns nehmen. Wir haben uns ja kürzlich schon einmal unterhalten für unser Interview 5 Fragen an. Und bevor wir aber da ins Thema einsteigen und über Ihr neues Buch sprechen, Landverstand, 3 kurze Fragen zum Start. Wo sind Sie gerade, Herr Künzle?
Ja, hallo Frau Hengst, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und ich bin momentan an meinem Schreibtisch in unserer Wiener Wohnung im 18. Wiener Gemeindebezirk, einen Steinwurf entfernt eigentlich nur von der Universität für Bodenkultur und von der Gregor-Mendel-Straße. Und das passt vielleicht insofern auch ganz gut.
Ich sitze wie immer in Mecklenburg-Vorpommern in meinem Büro, gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint und genau, freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Herr Künzle, sind Sie ein Frühaufsteher oder sind Sie eine Nachteule?
Also ich bin definitiv eher eine Nachteule, wenn's die Umstände erlauben. Also wir haben jetzt seit ein bisschen über einem Jahr eine kleine Tochter und die lässt mich jetzt nicht unbedingt mehr Nachteule sein.
Ja.
Und die weckt mich halt spätestens morgen um 7. Und aber wenn ich sozusagen freien Lauf hätte oder quasi alleine leben würde, dann war das früher immer so, dass ich das meistens eingependelt hat, dass ich eher so um 1:30 ins Bett gehe und auch wenn ich an was arbeite, dass das dann eher in den Abend- und Nachtstunden, dass ich da dann nochmal produktiv wird und so einen richtigen Energieschub dann nochmal kriege und dann lieber morgens vielleicht erst um, weiß ich nicht, 8:30, 9 oder so aufstehe und erstmal gemütlich Kaffee trinke und dann schon versuche am Vormittag was zu machen, damit was gemacht ist, aber dann eher dann wieder ein bisschen eine Pause mache und dann um 16, 17 Uhr wieder richtig Gas geben kann, aber
okay. Ja. Dann erübrigt sich, glaube ich, schon fast meine 3. Frage. Trinken Sie lieber Kaffee oder lieber Tee?
Ja, definitiv Kaffee. Und ich trinke zwar im Winter auch gern mal einen Tee abends oder gerade wenn man ein bisschen durchgefroren ist, dann finde ich das ganz angenehm, auch mal einen guten Tee zu trinken. Und habe ich jetzt im Winter auch regelmäßig gemacht, aber das kann nie und nimmer den Kaffee ersetzen. Das muss ich so wirklich sagen. Ohne Kaffee morgens wird es kein guter Tag.
Kann ich gut verstehen. Herr Künzle, vor 2 Wochen ist Ihr neues Buch erschienen. Es heißt Landverstand. Was ist das für ein Gefühl? Haben Sie schon viele Rückmeldungen bekommen?
Also es ist erstmal ein super Gefühl natürlich, weil das ganze Projekt sich doch über 1,5 oder vielleicht sogar 2 Jahre gezogen hat. Die Idee dazu ist schon viel früher entstanden. Und es war natürlich viel Mühen und Schweiß und Anstrengung auch damit verbunden. Und deswegen ist es natürlich toll, weil erst wenn man es dann wirklich in Händen hält, weiß man, okay, es ist jetzt geschafft, es ist jetzt da. Und ja, es gibt einige positive Rückmeldungen und also vielen gefällt einmal das Äußere auch vom Buch. Also ganz viele sagen, es ist ein tolles Cover und man kann es gut anfassen und es ist auch so ein Kartonumschlag, der die Seiten auch am Rand schützt und so. Das erwähnen ganz viele positiv und auch zum Inhalt, ja, da muss ich mir jetzt natürlich selber loben, aber da höre ich auch immer wieder, dass man merkt, wie viel Recherche ich da investiert habe und wie, dass ich es doch anscheinend oder offenbar ganz gut geschafft habe, das verständlich und gut lesbar rüberzubringen. Und sowas freut mich natürlich sehr, vor allem, wenn ich es dann auch von Menschen höre, die sich auch mehr mit Wissenschaft befassen. Und das höre ich natürlich gern und schauen wir mal, wie es weitergeht. Kritik darf es natürlich auch geben und sicher, wenn man so viel schreibt über so ein weites Themenfeld, dann habe ich natürlich auch nicht den Anspruch, dass das jetzt dann alles unwidersprochen bleibt oder dass da jemand anderes vielleicht andere Schwerpunkte setzen würde, das ist ja ganz klar. Aber ich will natürlich auch in erster Linie zur Diskussion beitragen und nicht sagen, hier haben wir jetzt die Landwirtschaftsbibel, die alles erklärt.
Ja, Kritik bleibt ja meistens nie aus. Hoffen wir genau, dass es nicht zu viel wird. Vielleicht kommen wir einmal zu Ihrem Buch. Sie wollen darin, jetzt korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage, Sie wollen darin mit Vorurteilen über die Landwirtschaft aufräumen. Welches sind denn Ihrer Ansicht nach die größten Irrtümer, die über die Landwirtschaft heute kursieren? Ich habe mir gemerkt von unserem Interview, früher war alles besser. Das ist doch Mist. Das habe ich mir von unserem Interview gemerkt, genau.
Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so dieses eine Vorurteil gibt. Ich glaube eher, es hat sich so ein Bild verfestigt in weiten Teilen der Medien und auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit. Ein Bild, das aus ganz vielen kleinen Vorurteilen besteht. Und man kann natürlich aber so ein paar zentrale Sachen sagen. Ja, also es gibt das Vorurteil, dass früher alles besser, weniger umweltzerstörerisch und gesünder und irgendwie sanfter wirkend war, weil es alles noch natürlicher war. Es gibt so diesen viel strapazierten Ausdruck der natürlichen Landwirtschaft, den man immer wieder liest. Und das ist schon mal, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis, weil Landwirtschaft an sich nach meinem Verständnis immer eigentlich eher, und das klingt jetzt dann ein bisschen brutal am Anfang, aber eigentlich immer eher gegen die Natur geht, insofern, als dass die Natur ja kein Erdäpfelfeld produzieren würde, wo wir so viel Ertrag runterholen und Nährstoffe und Kalorien runterholen, wie wir das von einem Erdäpfel- oder Kartoffelfeld machen. Also die Natur hat erstens mal eigentlich überhaupt keine Interessen, weil das ja kein Wesen ist und auch schon gar kein göttliches oder sanftes. Aber wenn sie Interessen hätte, die Natur, dann wäre das Interesse ja nicht, 8 Milliarden Menschen zu ernähren, sondern in der Natur hat jede Art immer nur jede Art für sich das Interesse, sich zu vermehren. Da gäbe es jetzt keine Steuerung, die irgendwie dazu führt, dass jetzt ausgerechnet die Menschen sich so mannigfaltig vermehren und dann noch dazu ein so komfortables und auch ressourcenverbrauchendes Leben führen, wie es zumindest die Menschen im Westen oder in den Industriestaaten machen. Also deswegen ist Landwirtschaft eigentlich immer eher der Natur was abbringen und zu einem Stück, ein Stück Land zu nehmen und dort nicht zuzulassen, dass dort die Natur die Regie übernimmt, sondern als Bauer übernimmt man ja dann die Regie und sagt und versucht, der Natur was abzuringen und bestimmt, was wachsen darf und was nicht wachsen darf. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Bild, was ich eigentlich falsch finde, was aber immer wieder bemüht wird. Und das nächste ist natürlich, dass so ein Glaube existiert, von wegen, es gibt halt eine richtige und eine falsche Landwirtschaft. Und das wird so ganz streng eingeteilt. Aber wenn man halt auf die Realität schaut, dann weiß man ja, es gibt jetzt zwar diese zwei Übersysteme, bio und konventionell, aber es gibt ja eigentlich tausende Mischformen. Weil es ist ja so, wenn man in die Realität schaut, dann sieht man ja, dass viele konventionelle Landwirte auch immer mehr bestimmte Bio-Werkzeuge benutzen und die sich zu eigen machen. Und umgekehrt machen auch Biolandwirte bestimmte Praktiken aus der konventionellen, zum Beispiel indem sie auch Pflanzenschutzmittel einsetzen. Zwar keine synthetischen, aber halt eben doch Pflanzenschutzmittel, die andere Organismen töten. Und allein schon das ist vielen Menschen nicht bekannt. Da fällt manch einer vom Hocker, wenn er dann hört, dass halt manche Biokulturen auch gespritzt werden. Und ja, also das können wir jetzt.
Und in Ihrer Einteilung wäre dann die richtige oder als richtige Landwirtschaft angesehen, wird die biologische oder die ökologische und als falsche die konventionelle.
Genau, also ich glaube einfach, dass beide Übersysteme ihre Berechtigung haben und aber halt beide in Reinform nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Also die konventionelle Landwirtschaft, die hat das große Verdienst, dass sie halt 8 Milliarden Menschen ernährt, ernährend und einfach für eine sichere Produktion steht. Wenn man sich anschaut, wie sich die Erträge vergrößert haben vor allem seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, halt in Zusammenhang mit verbesserten Züchtungen, mit dem Einsatz von synthetischen Stickstoffdüngern und mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, dann kann man diese Errungenschaft ja nicht vom Tisch wischen. Auf der anderen Seite bringt sie natürlich Probleme mit sich und Stickstoff geht verloren und das ist klimaschädlich und so weiter. Das ist halt auch alles wahr. Und auf der anderen Seite die Biolandwirtschaft hat das Verdienst, dass sie, wenn man jetzt auf ein Stück Feld schaut, also auf einen Hektar, dann hat sie da weniger negative Effekte und Auswirkungen. Aber das große Problem der Biolandwirtschaft ist halt der deutlich geringere Ertrag bei vielen Kulturen. Und das macht dann viele dieser positiven Umweltwirkungen, ja, lässt die wieder dahinschmelzen oder macht sie zum Teil ganz zunichte. Und das heißt für mich eigentlich nur, dass man jetzt versuchen sollte, aus beiden Übersystemen am jeweiligen Standort das Sinnvollste rauszunehmen und zu kombinieren und nicht zu sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, weil ich glaube, da zementiert man sich dann in irgendwelchen Grabenkämpfen ein und das bringt irgendwie nichts, glaube ich.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eine streng wissenschaftliche Sicht auf die Landwirtschaft. Welche Maßnahmen bringen sowohl ökologisch als auch in der Nahrungsmittelsicherheit und in der Nahrungsmittelproduktion das beste Ergebnis kombiniert? Ja? Würden Sie das so sehen?
Ja, genau. Also, einfach das, was ich auch im anderen Interview gesagt habe, das, was halt nach streng naturwissenschaftlich, technischen und auch ökonomischen Kriterien, die muss man ja auch mit berücksichtigen, was halt am besten dazu geeignet ist, die Umweltthematik und die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit unter einen Hut zu kriegen. Das wird nie so sein, dass irgendwas das eine voll erfüllt und das andere auch, sondern es wird immer Abstriche geben beim ein oder anderen Ziel. Es geht halt um die bestmögliche Gesamtkombination.
Jetzt sind grüne Ideen in weiten Teilen von Politik und Gesellschaft weit verbreitet. Auch Sie haben ja im Interview gesagt, dass sowohl Sie als auch Ihr städtisches Umfeld diesen Ideen auch zugeneigt sind. Wie nehmen Sie die aktuelle politische Diskussion wahr? Finden Sie die so gerechtfertigt oder ist die Ihnen manchmal auch zu einfach? Also machen es sich manche Protagonisten da zu einfach?
Ja, also ich glaube, viele Menschen machen sich zu einfach, wobei das jetzt im Allgemeinen gar kein Vorwurf ist, weil wir natürlich alle. Also ich mache es mir wahrscheinlich bei vielen Themen, die mich vielleicht nicht ganz so stark interessieren oder wo ich mich halt auch nicht so gut auskenne, vielleicht auch auf die eine oder andere Art einfach, weil man kann halt auch nicht jedes Thema selbst zu Tode recherchieren. Und ja, das ist so eine ganz menschliche Art, sich was einfach zu machen. Aber vorwerfen würde ich es halt jenen, die sich mit den Thematiken eigentlich ausführlicher beschäftigen. Also wenn sich Politiker oder NGO-Aktivisten was allzu einfach machen und einfach an 30 Jahre alten Glaubenssätzen hängen bleiben, weil sie entweder aus politischen Gründen oder aus persönlichen keine Lust oder keine Motivation haben, sich mit den Neuerungen oder mit dem Stand der Wissenschaft zu beschäftigen, dann muss man das halt schon kritisieren. Und ja, es machen sich viele zu einfach, indem sie sagen, wir müssen jetzt nur einfach alles auf Bio umstellen und dann wird alles gut. Oder wir müssen jetzt einfach die Pestizide mehr oder weniger abschaffen, dann wird alles gut. Ja, damit kann man natürlich bei vielen Leuten Punkte sammeln, weil sich für Pestizide einzusetzen, ja, damit macht man sich wenig Freunde. Deswegen macht man sich's einfach, wenn man einfach dagegen ist. Aber wenn man halt genauer hinschaut, dann sieht man, dass das ja nichts bringt, wenn es keine Alternativen gibt. Also diese Pestizide werden ja eingesetzt aus einem Grund und wenn man die jetzt einfach verbietet und es gibt jetzt kein anderes Werkzeug, die ursprüngliche Aufgabe erfüllen, dann wird es einfach dazu führen, dass wir mehr Lebensmittel importieren aus anderen Weltgegenden, wo diese Pestizide weniger restriktiv gehandhabt werden. Und dann frage ich mich halt, was gewonnen ist. Also das ist doch kein echter Umweltschutz dann. Das ist doch nur das eigene Gewissen beruhigt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, meine Appelle gehen jetzt auch gar nicht nur ausschließlich irgendwie zu jenen, die grünen Ideen angeheftet sind. Man kann das auch umdrehen, ja, und sagen, wenn aus der grünen Richtung irgendwelche Appelle kommen, dass es vielleicht gescheit wäre, unseren Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren, Dann gibt es auch in der Agrarbubble Menschen, die reflexartig reagieren und sagen, na, sowas lasse ich nicht mit mir machen, das ist meine persönliche Freiheit und so weiter und so fort. Ich will mir auch nicht sagen lassen, was ich essen will, aber was ich essen soll. Und ich esse auch gerne Fleisch, aber ich sehe trotzdem, dass halt das auch zur Wissenschaftlichkeit dazugehört, anzuerkennen, dass das auch eine Aussage der Wissenschaft ist, dass der Fleischkonsum in westlichen Industrieländern eigentlich höher ist, als es der Gesundheit unter Umständen zuträglich ist und höher ist, als es einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Planeten entsprechen würde. Und ich bin einfach dafür, Wissenschaft anzuerkennen oder halt offen zu sein für neue Ideen, unabhängig davon, von wem sie jetzt kommen. Also das schreibe ich auch in meinem Resümee. Der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit wäre, nicht alles reflexartig abzulehnen, was von der vermeintlich falschen oder von der anderen Seite kommt. Ich glaube, jede Strömung, jede oder fast jede, gibt es auch Ausnahmen, aber eigentlich fast jede Strömung bringt auch mal irgendwelche guten Ideen hervor, und man soll sich einfach mit den Sachen auseinandersetzen, mit den Fakten und nicht immer so sehr überlegen, wem nutzt das jetzt oder von wem kommt das, sondern für was ist es gut oder für was ist es nicht gut?
30 Jahre alte Glaubenssätze, haben Sie gerade gesagt, die vielleicht nicht mehr aktuell sind, die darf man dann auch mal hinterfragen. Sie haben gerade schon zwei genannt, einmal die Pestizide und dann auch den Fleischkonsum. Generell sagen Sie, dass aus allen Richtungen mit Scheuklappen auf die Landwirtschaft geguckt wird. Wo sind denn diese Scheuklappen besonders auffällig oder besonders eng? Können Sie uns da noch mehr Beispiele nennen, außer den Pestiziden und dem Fleischkonsum? Also in Ihrem Buch geht es ja viel auch um grüne Gentechnik, es geht auch um Glyphosat.
Grüne Gentechnik hätte ich jetzt auch angesprochen.
Ja.
Also da ist es halt einfach so, dass es mich mehr und mehr verwundert, wie Menschen, die, also das sind sowohl Politiker als auch NGO-Aktivisten und Aktivistinnen, die bei Themen wie dem Klimawandel oder bei Corona oder bei anderen Dingen, bei anderen Fragestellungen, wo es einfach mittlerweile einen klaren wissenschaftlichen Mainstream gibt, also als kurzer Einschub, natürlich ist es auch nicht jede Frage eindeutig geklärt, aber es gibt so ein paar Fragen, die in der Wissenschaft mehr oder weniger eindeutig geklärt sind, dass der Mensch mit dem Klimawandel sehr viel zu tun hat, dass Homöopathie nicht mehr als ein Placebo ist. Klar, dass Corona jetzt zumindest am Anfang deutlich schwerwiegender war als eine Grippe. Und es gibt ja Menschen, die leugnen die Tatsache, dass es Viren gibt, ja, und so weiter. Mhm. Also um auf den Ausgangssatz zurückzukommen, es wundert mich, dass Menschen, die bei diesen Themen Klimawandel oder Corona ganz streng der Wissenschaft folgen, dann plötzlich beim Thema wie Gentechnik diese Wissenschaft komplett ignorieren und negieren und auch teilweise die Wissenschaftler, die dann das versuchen zu erklären, ins Lächerliche ziehen und die versuchen zu diskreditieren, nur weil sie einfach das sagen, was wissenschaftlicher Kenntnisstand ist. Also das ärgert mich auch manchmal, weil, also wenn ausgerechnet Leute, die sich die Nachhaltigkeit und den Umwelt- und Klimaschutz auf die Fahnen schreiben, wenn ausgerechnet die bei so einem wichtigen Thema wie Pflanzenzüchtung und Gentechnik die Wissenschaft verhöhnen, dann frage ich mich halt manchmal schon, um was geht es jetzt eigentlich wirklich? Geht es jetzt darum, ein Wählerklientel oder ein Spenderklientel irgendwie bei Laune zu halten und denen nicht vor den Kopf zu verstoßen? Oder geht es jetzt wirklich darum, die Welt und die Erde nachhaltiger zu machen und die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen? Ich halte es für dringend notwendig, die Landwirtschaft weiter nachhaltiger zu machen, weil wir demnächst oder in 20, 30 Jahren 2 Milliarden Menschen mehr haben und weil diese Menschen mehr Wohlstand hoffentlich haben werden, zumindest wenn es sich weiter so entwickelt wie in den vergangenen Jahrzehnten, und weil die halt auch mehr konsumieren werden. Und deswegen braucht es alle Werkzeuge, die Landwirtschaft nachhaltiger machen können. Und da ist jetzt Gentechnik kein Allheilmittel, das jetzt dazu führt, dass man alle anderen Werkzeuge wie vielleicht vielfältigere Fruchtfolgen und Erosionsbekämpfung und was weiß ich, was alles noch dazugehört, um das jetzt zu vergessen. Das ist es überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger Hebel, den wir brauchen, weil die Pflanzenzucht muss immer weitergehen. Ne? Wir können ja nicht bei den Sorten stehen bleiben, wo wir jetzt sind, weil das Schädlingsspektrum entwickelt sich weiter. Es gibt neue Schädlinge, die der Klimawandel in den Norden trägt. Es gibt das Problem der Trockenperioden und so weiter und so fort. Die Pflanzenzüchtung muss sich weiterentwickeln und mit Gentechnik geht das halt deutlich präziser und schneller als mit den bisherigen Züchtungsmethoden. Und noch dazu, das ist ja das Absurdeste bei der Geschichte, ist ja die Präzisionsgentechnik auch definitiv weniger risikobehaftet als das, was wir bisher machen. Bisher kann man im Bioladen Pasta oder Nudeln kaufen, die sind fast immer aus Hartweizen gemacht, der mittels Mutagenese-Züchtung gezüchtet wurde. Der wurde mit radioaktiver Strahlung für eine immense Erhöhung der Mutationsrate gesorgt und zufällige positive Änderungen hat man dann weitergezüchtet. Das ist sogar Gentechnik laut europäischer Gesetzgebung, also das erzeugt GVO, die aber nicht nach den sonstigen strengeren GVO-Regeln behandelt werden, sondern eben wie ganz normale Züchtungen. Und das führt zu dieser wirklich absurden Situation, dass man im Bioladen und selbst mit einem ohne Gentechnik-Label GVO-Produkte kaufen kann. Also wir alle essen Gentechnik schon längst. Ganz davon zu schweigen, dass das natürlich in vielen anderen Produktionszweigen in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Also es gibt ja kaum noch Medikamente, die nicht in irgendeiner Form mit Gentechnik zu tun haben. Also
Ich wollte es gerade sagen, weil Sie Corona ja angesprochen haben, ja. Auch die Impfstoffe sind ja, da ist ja die Gentechnik auch höchst willkommen. Ist der Umgang mit Glyphosat ähnlich wissenschaftlich geprägt wie das, was Sie gerade über die grüne Gentechnik erzählt haben?
Ich würde es jetzt nicht ganz über einen Kamm scheren, weil ich glaube einfach bei Gentechnik, da gibt es in Wahrheit keinen seriösen Wissenschaftler oder keine seriöse Wissenschaftlerin, die das in Bausch und Bogen ablehnen würde. Bei Glyphosat lasse ich mir noch einreden, dass man sagt, okay, aber zumindest der exzessive Gebrauch und in Südamerika mit einem Flugzeug irgendwie fünfmal im Jahr, ich weiß nicht, wie oft das jetzt passiert, aber halt öfter drüber zu fliegen, das kann man ja durchaus auch wirklich kritisieren. Also verstehen Sie, was ich meine? Es ist ein bisschen abgestuft da bei Glyphosat.
Ja, so, wie ist es denn, so ein langes und ausführliches Buch zu schreiben?
Also das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht sicher, ob ich da eine befriedigende Antwort habe. Es war, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. Also es war im Rückblick, muss ich auch ganz ehrlich sagen, schon auch ein bisschen eine Quälerei. Ich habe schon Phasen gehabt, wo ich auch wirklich gern geschrieben habe, weil ich dann gedacht habe, okay, es geht jetzt was weiter. Aber ich habe mir schon auch schwer getan, insofern, als dass ich neige dazu, auch alles zu Tode zu recherchieren. Und mein großes Problem ist dann eher, dass mir es schwerfällt, das einzugrenzen. Also was soll jetzt wirklich noch ins Buch und was muss ich weglassen? Weil ich meine, ich habe schon eine gewisse Vorkenntnis natürlich gehabt von der ganzen Thematik, aber wenn ich dann anfange zu recherchieren, dann kommt man auf so viele Geschichten und tiefer führende Infos, die mir dann selber nicht bekannt waren und die ich dann alle gern unterbringen will. Und diese Recherchephasen, die waren dann auch zum Teil von solchen Aha-Momenten begleitet. Und da habe ich mich dann so richtig reingefressen. Das hat mir dann auch Spaß gemacht. Aber also großen Spaß auch, weil ich lerne einfach unheimlich gerne auch was dazu und gerade so Zusammenhänge, wie früher dann gewisse Dinge waren. Und also zum Beispiel habe ich erst bei dieser Recherche dann herausgefunden, dass der Fritz Haber, der die Ammoniak-Synthese erfunden hat, dass der das in Karlsruhe, in meiner Geburtsstadt, in einem Labor gemacht hat. Das wusste ich nicht. Ja, solche Erkenntnisse sind dann irgendwie extrem spannend und befriedigend. Aber insgesamt war der Prozess halt schon auch quälend, weil natürlich das Hinsetzen dann und das Schreiben, das ist dann immer, man ist dann immer so wie so ein Klostermönch, der da vor sich hinbrütet und die Familie muss dann irgendwie, sitzt dann im anderen Raum und hat nichts von mir und am Wochenende muss ich dann sagen, na, ich habe keine Zeit, weil ich muss schreiben, oder aber ich sage, ich muss jetzt auch mal wieder was anderes machen und gehe dann raus und dann habe ich aber irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht weiterschreibe. Also egal, was ich dann gemacht habe, hatte ich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen und ja, Ich will jetzt kein Mitleid erregen. Ich habe es auch
nicht
freiwillig gemacht. Und,
aber jeder, also als Journalistin kann ich Sie sehr gut verstehen. Ich kenne den Spruch, es macht keinen Spaß zu schreiben, aber es ist ein tolles Gefühl, geschrieben zu haben. Und genauso ist es ja. Wenn man fertig ist, dann freut man sich sehr
genau,
über seinen Text. Währenddessen quält man sich.
Absolut. Also die Motivation liegt in dem, was dann später geschrieben sein wird. Absolut.
Ja. Okay, und was machen Sie beruflich, wenn Sie nicht schreiben? Sind Sie?
Also ich war bis 2020 bei der Rechercheplattform Addendum angestellt, 3 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang. Dort habe ich halt auch Wissenschaftsjournalismus gemacht und habe mich aber auch mit Themen außerhalb der Landwirtschaft befasst, wobei ich da schon auch viel zum Thema Landwirtschaft eingebracht habe.
Das müssen wir vielleicht ja auch nochmal sagen. Sie sind ja Agraringenieur, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Ja, genau. Ja. Ich war in Stuttgart-Hohenheim und habe dort Fachrichtung Pflanzenbau abgeschlossen als Ingenieur, Diplom-Agraringenieur.
Sie waren bei der Rechercheplattform?
Ja. Genau. Die wurde dann leider überraschend aufgekündigt, ungefähr, weiß ich nicht, ein paar Wochen, nachdem ich dort eigentlich meine Buchidee eingereicht hatte und die auch positiv beschieden wurde. Also ich hätte eigentlich dieses Buch für die Rechercheplattform Addendum beziehungsweise für deren Verlagsuntereinheit geschrieben. Dann ist Addendum leider, hat seinen Sponsor verloren quasi. Das ist ja ein Projekt gewesen von Dietrich Mateschitz, von dem Red Bull-Gründer. Und der hat sich da halt über Nacht sozusagen zurückgezogen. Aber jedenfalls war ich dann danach ein paar Monate arbeitslos, aber auch, ich habe halt die Zeit dann auch genutzt, um zu schreiben. Und wir haben dann auch ein Baby bekommen und so, das hat sich dann alles irgendwie ganz, ganz gut gefügt. Und seit November bin ich jetzt beim Verein Landschaft Leben. Das ist ein österreichischer Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Lebensmitteln auf die Spur zu gehen und halt Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit zu machen und einfach zu erklären, wie Lebensmittel angebaut werden und verarbeitet werden und viele Themen drumherum. Und ja, muss aber dazu betonen, dass dieser neue Job unabhängig vom Buch ist. Also das Buch ist, wie gesagt, weit vorher schon entstanden, war auch fast fertig, wie ich dann dort unterschrieben habe. So ist das jetzt, genau. Und ich bin happy dort, ja.
Also, und dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dann leben Sie überwiegend in Österreich. Denn Sie haben ja auch Verbindung nach Baden-Württemberg. Sind Sie dort noch oft? Ist dort die Familie oder?
Ja, genau. Also meine Eltern, meine Schwester, mein Schwager, meine Nichte, die leben noch bei uns am Hof und mein Schwager leitet den Hof. Ich bin auch beteiligt mit so einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, aber ich habe da irgendwie geringe Anteile quasi, um einfach noch ein bisschen involviert zu sein. Und ich versuche auch, also jetzt vor dieser ganzen Buch- und Babyphase, sage ich mal, war ich auch öfter noch dort und sitze auch manchmal eben selber noch am Traktor oder schneide die Hecken bei meiner Schwester, die hat einen Biergarten und eine Gastronomie und mache halt solche Hofarbeiten und versuche aber auch am Feld immer noch was zu machen und bei der Ernte dabei zu sein. Macht mir beides großen Spaß.
Okay, das glaube ich. Sind Sie denn schon lange in Österreich? Haben Sie sich dort gut, also gefällt es Ihnen dort gut oder kommen Sie mit der österreichischen Mentalität, wenn es sowas gibt, kommen Sie damit gut zurecht? Also sind Sie dort angekommen?
Ja, also ich glaube, ich bin seit 2007 hier und ich glaube, ich wäre schon längst geflüchtet, wenn es mir nicht doch auch gefallen würde. Mit der österreichischen Mentalität komme ich eigentlich sehr gut klar. Ich kann zwar auch nicht verleugnen, dass ich wahrscheinlich gewisse deutsche Eigenheiten habe, was jetzt gerade irgendwie Korrektheit und sowas angeht. Aber ich mag es total, weil in Österreich, sagt man mal, da ist dann manches halt auch mal wurscht oder wird einfach manchmal auch nicht ganz so streng gehandhabt wie bei uns. Und auch die Stadt Wien ist natürlich schön, ich glaube, eine der schönsten Städte Europas, wenn nicht weltweit. Und bin zwar immer noch im Herzen und werde ich auch immer bleiben, eigentlich ein Landei. Und ich vermisse auch schon ein bisschen die Felder vor der Tür und die Traktoren, die bei der Straße vorbeifahren. Meine Freundin sagt zwar immer, wir leben hier im 18. Bezirk, der ist ein bisschen grüner als jetzt die Innenstadt. Die sagt dann immer, wir sind ja eh schon am Land. Dann sage ich immer, na, also solange ich keinen Acker sehe vom Fenster und solange da kein Traktor unten vorbeifährt, sind wir sicher nicht am Land. Aber ja, also bin da manchmal auch ein bisschen hin und her gerissen, das gebe ich gern zu. Aber es zieht mich ja doch auch beides an, sonst wäre ich nicht in beiden Welten auch unterwegs.
Ja, das stimmt. Herr Künzler, vielen Dank für das Gespräch. Das war total interessant. Ihr Buch, das stelle ich gleich im Abspann noch einmal vor. Und ich habe reingelesen, ich fand es ganz toll. Ich hatte auch das Gefühl, genau, dass wirklich die Landwirtschaft und die Entwicklung sehr umfassend behandelt wird und dass es ein guter Anreiz ist, für alle Beteiligten mal in sich zu gehen und genau, eben mit Glaubenssätzen und Vorurteilen vielleicht auch mal aufzuräumen.
Das klingt auf jeden Fall wunderbar und ich freue mich sehr über das Interesse und vielen herzlichen Dank und Wiederschauen aus Wien.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit Timo Künzle. Weitere Infos zum Autor finden Sie unter landverstand.net. Das neue Buch von Timo Künzle, Landverstand, ist im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen und für 24 Euro im Handel erhältlich. In der nächsten Podcast-Folge begrüßt meine Kollegin Melanie Sutter, ebenfalls eine Autorin, und zwar Katharina Afflerbach. Sie hat 2 Sommer auf der Alp verbracht und berichtet, wie die Arbeit und das Leben dort sie und ihren beruflichen Werdegang verändert haben.